Sie hören den Kurier.
Wir schreiben den 9. März und sind damit mehr als 2 Jahre in der Pandemie. Dennoch ist heute der Tag, an dem es wieder mal einen neuen Rekordwert gibt. Fast 48.000 Neuinfektionen gibt es in Österreich heute. Mehr als 300.000 Menschen sind aktuell infiziert. Dennoch hat die Bundesregierung heute ein Aussetzen der Impfpflicht verkündet.
Nach Beratungen auch mit dem Gesundheitsminister sind wir jetzt zu dem Schluss gekommen, dass wir selbstverständlich dem folgen, was die Kommission vorschlägt und hier auch entsprechend der Verhältnismäßigkeit die Impfpflicht aussetzen. Das ist möglich, weil wir eine Verordnungsermächtigung im Gesetz haben, wonach der Gesundheitsminister mit Verordnung die Impfpflicht aussetzen kann. Warum? Weil derzeit viele Argumente dafür sprechen, dass dieser Grundrechtseingriff nicht gerechtfertigt ist, dass wir im Moment aufgrund der Variante, die wir vorherrschend hier erleben, keine Notwendigkeit sehen, diese Impfpflicht tatsächlich in Umsetzung zu bringen, so wie das die Kommission auch formuliert.
Sagt Verfassungsministerin Caroline Edtstadler. Sie sieht aktuell also keine Notwendigkeit für eine Impfpflicht, ebenso wenig der neue Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen. Doch nicht alle sehen das gleich wie die Bundesregierung. Mehrere Ärzte warnen aktuell auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, dass die Spitalszahlen schon jetzt im Steigen begriffen sind. Wie also werden sich die Öffnungen auf die Zahlen in den nächsten Tagen und Wochen auswirken? Ist die Impfpflicht heute nicht endgültig beerdigt worden und könnte das im Herbst wieder zu Problemen führen? Fragen, die uns heute der Virologe Norbert Nowotny beantworten wird. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Österreich ist wieder mal ein Land der Rekorde. Von Dienstag auf Mittwoch wurden 47.795 Neuinfektionen in Österreich registriert. Im Schnitt war jeder 10. PCR-Test positiv. Damit liegen wir deutlich über dem Schnitt der vergangenen 7 Tage von etwa 32.000. Derzeit sind mehr als 313.000 Menschen in Österreich aktiv mit Corona infiziert. Und auch noch eine traurige Nachricht, 42 neue Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Erkrankung sind zu vermelden. Dennoch hat die Regierung am Wochenende groß geöffnet und jetzt auch das eigene Impfpflichtgesetz ausgesetzt.
Genauso wie das Virus flexibel ist und sehr beweglich ist und uns immer wieder vor neue Herausforderungen stellt, müssen wir auch hier flexibel und anpassungsfähig sein. Und ich glaube, ich brauche keine Glaskugel, um Ihnen sagen zu können, dass das heute nicht das letzte Kapitel ist, das wir im Bereich der Impfpflicht schreiben. Die Impfpflicht ist die Ultima Ratio, das haben wir immer gesagt. Wir haben auch immer gesagt, dass es ein Grundrechtseingriff ist und wir haben uns an die europäische Judikatur, nämlich des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, gehalten, wenn es darum ging zu beurteilen, wann eine Impfpflicht überhaupt gesetzlich zulässig ist. Und das waren immer die 3 Punkte. Es muss einem Ziel dienen, nämlich dem Gesundheitsschutz und der Überlastung der Gesundheitssysteme vorbeugen. Es braucht ein wirksames Mittel, nämlich die Impfung, und es muss verhältnismäßig sein im Vergleich zum Grundrechtseingriff.
Das ist eine 180-Grad-Wende an einem doch prekären Punkt. Eigentlich sollten Ungeimpfte ab dem 15. März gestraft werden. Das sieht der Stufenplan der Bundesregierung zur Impfpflicht vor. Doch der erste Bericht der Expertenkommission zur Evaluierung eben dieser Impfpflicht empfiehlt zwar, die Impfpflicht als solche zu behalten, aber die für Mitte März geplanten Strafen auszusetzen und erst in 3 Monaten, also im Juni, neu zu evaluieren. Ich übe mich jetzt kurz als Wahrsager, aber ich glaube, ich bin recht auf der sicheren Seite, wenn ich sage, dass die Zahlen im Juni eher gering sein werden. Damit könnte das Problem der Ungeimpften aber weit in den Herbst hinein verschoben werden und das Ende der Pandemie damit weiter verzögert werden. Wie also soll man jetzt noch Ungeimpfte zu einer Impfung bewegen? Oder haltet die Gesellschaft und das Gesundheitswesen es aus, dass weiter 1 Million Menschen in Österreich nicht geimpft sind? Dazu begrüße ich jetzt den Virologen Norbert Nowotny bei mir im Podcast. Herr Nowotny, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Sehr gerne, grüß Gott, Herr Nadmesnik.
Herr Nowotny, am Tag des neuen Infektionsrekords setzt die Regierung die Impfpflicht aus. Ist das eine gute Entscheidung?
Naja, ich glaube, die Einsetzung der Impfpflicht war ein Problem. Denn die Impfpflicht wurde initiiert zum Höhepunkt der Delta-Welle. Und zu diesem Zeitpunkt hätte das absolut Sinn gemacht. Aber dann kam Omikron und zum jetzigen Zeitpunkt macht die Impfpflicht nur mehr beschränkt Sinn. Sie macht durchaus Sinn in dem Sinn, dass wir im Herbst und Winter nicht wissen, welche Virusvariante dann zirkulieren wird. Aus dem Standpunkt des Virus, vom Standpunkt des Virus aus gesehen, wird es eher ein Omikron-ähnliches Virus sein, weil zuerst, das ist immer so, bei neu auftretenden Virusinfektionen haben wir eher pathogenere Varianten, also Virusvarianten, die den Wirt schädigen oder mehr schädigen und zu einem schwereren Krankheitsverlauf führen. Aber im Laufe einer Epidemie oder Pandemie schwächt sich das Virus normalerweise ab. Also das Omikron ist schon so in diese Richtung. Also eigentlich sollte eine Omikron-ähnliche Variante auch im Herbst und Winter auftreten. Aber fix ist nichts. Also niemand kann das garantieren. Und daher macht es auch Sinn, dass das Impfpflichtgesetz als solches zwar mal auf Eis gelegt wird, aber es kann jederzeit reaktiviert werden, wenn im Herbst und Winter vielleicht doch wieder eine gefährlichere Virusvariante zirkuliert, die vermehrt zu Hospitalisierungen und auch vermehrt zu Einweisungen auf die Intensivstation kommt.
Da will ich dennoch gerne mal nachfragen. Der Gesundheitsminister hat ja heute wieder gesagt, er ratet allen Menschen, sich impfen zu lassen. Aber ist das nicht ein bisschen auch eine Mixed Message? Also ist das überzeugend für Menschen, die noch immer am Zweifeln, ob sie sich impfen lassen sollen, wenn einerseits sozusagen jetzt die Impfpflicht wieder aufgehoben wird, andererseits man aber doch rät, sich impfen zu lassen, unabhängig davon sozusagen, wie vielleicht dann auch die gesetzliche Lage ist?
Naja, er hat ja absolut recht. Und es ist ja traurig. Ich meine, es ist gut, dass sich 31.000 Menschen österreichweit jetzt für den alternativen Impfstoff, der bereits am zugelassen ist und am Markt ist, nämlich jenen von Novavax, angemeldet haben. Aber es geht keiner hin. Und es wird in Kürze ein zweiter alternativer Impfstoff auf den Markt kommen. Und da könnten wir vielleicht sogar ein bisschen patriotisch sein, weil der stammt von einer österreichisch-französischen Firma und jener von Valneva wird wahrscheinlich im Laufe des Aprils sowohl zugelassen als auch zur Verfügung stehen. Ich fürchte aber, dass trotzdem jetzt zwei alternative Impfstoffe für jene Menschen, die partout keinen mRNA-Impfstoff haben wollen, zur Verfügung stehen. Trotzdem gehen die Leute nicht hin, weil eben alles geöffnet hat, weil man ohne Impfung ohnehin überall hinkommt. Und diese Menschen bedenken nicht, dass wenn es schlecht hergeht, im Herbst und Winter vielleicht doch wieder eine gefährlichere Virusvariante zirkulieren wird. Wir hoffen es nicht, aber es wäre möglich. Also das ist sozusagen derzeit die Schwierigkeit, die auch ein neuer Gesundheitsminister managen muss. Und ich gehe davon aus, dass er, und das hat er ein bisschen in der Pressekonferenz ja schon angekündigt, doch verstärkt jetzt wieder auf Maßnahmen setzt, die Menschen zur Impfung zu bewegen. Ob da Aufklärung alleine was nützen wird, das glaube ich nicht. Vielleicht müssen wir wieder hin zur Impflotterie oder Gutschein für alle, also zu einer finanziellen Zuwendung, die ja letztlich gescheitert ist an der praktischen Durchführung. Also ich glaube, es braucht jedenfalls jetzt Maßnahmen seitens des Gesundheitsministeriums, um die Menschen zur Impfung zu motivieren.
Da eben meine Zweifel daran, eben weil das ja sozusagen Mixed Messages sind. Wir haben es ja schon ein wenig auch angesprochen. Gleichzeitig haben wir jetzt fast 50.000 Neuinfektionen und die Öffnungen am Samstag sind da wahrscheinlich noch gar nicht mit eingerechnet. Das heißt, wir haben noch immer wirklich sehr hohe Zahlen. Da ist die erste Frage, Das Gesundheitswesen ist jetzt, was die Intensivbetten nicht betrifft, nicht besonders hoch belastet, allerdings schon auch bei den normalen Betten. Das heißt, werden hier die Zahlen noch weiter steigen und führt das nicht zu einer Überlastung auch des Gesundheitswesens, der Spitäler?
Ja, natürlich. Und es ist absolut unklug, dass wir am 5. März alles geöffnet haben. Das haben meine Kollegen und ich immer wieder gesagt, immer wieder darauf hingewiesen. Aber anscheinend die politische Entscheidung war klar. Der Druck der Bevölkerung, 80% wollten die Öffnung haben, insbesondere junge Menschen, aber auch die Wirtschaft. Ich meine, ich kann das alles nachvollziehen. Aber am Höhepunkt einer Infektionswelle mit einer sehr ansteckenden Virusvariante, denn diese BA2-Untervariante von Omikron ist ja noch einmal ansteckender. Am Höhepunkt einer solchen Welle alles zu öffnen, ist nicht sehr klug. Denn das fällt uns jetzt in weiterer Folge auf den Kopf, weil dadurch die Omikron-Welle verlängert wird. Und genauso wie Sie gesagt haben, es werden sich die Zahlen der Spitalspatienten auf den Normalstationen erhöhen und wir werden vermehrt Krankenstände sehen, auch im Gesundheitsbereich, wo wir die Leute aber sehr wohl brauchen. Und schon zum jetzigen Zeitpunkt werden oder müssen Operationen verschoben werden. Aber auch in anderen Bereichen werden sich vermehrt die Krankenstände negativ auswirken.
Wenn Sie uns vielleicht kurz erklären, was macht denn diese Untervariante BR2 so besonders? Auch vielleicht vom Krankheitsverlauf her und eben auch von der Ansteckung her und vielleicht auch von der Pathogenität?
Von der Ansteckung her ist das ziemlich klar, sie ist noch ansteckender als die vorher dominierende BA1 Untervariante von Omikron. Also sie ist bisher die ansteckendste SARS-Coronavirus-Variante, die wir kennen. Gott sei Dank vom Krankheitsbild macht es ein ähnliches Krankheitsbild wie die BA1 Omikron-Variante. Also sie führt eher zu einem leichteren Verlauf. Aber wenn ich eher sage, dann bedeutet das nicht, dass das in allen Fällen der Fall ist. Also es gibt Untersuchungen aus Großbritannien, die klar zeigen, dass gerade ältere Menschen, solche mit Vorerkrankungen, also wie immer die Risikopatienten oder generell Personen über einem Lebensalter von 70 Jahren durchaus auch mit Omikron schwerer erkranken können. Und das ist nach wie vor die Gefahr. Und bedenken Sie, dass wir jetzt jeden Tag zwischen 30 und 45 Patienten haben, die an oder mit Omikron sterben. Und manche von ihnen kommen direkt von einer Normalstation und nicht notwendigerweise von der Intensivstation. Also wir sollten das sehr wohl im Auge behalten, obgleich ich fürchte, dass politisch gesehen da der Zug abgefahren ist. Weil diese Maßnahmen werden nicht mehr zurückgenommen werden. Ich meine, Wien ist da einen vorsichtigeren Weg gegangen und hat in manchen Bereichen hat eben auch FFP2-Maskenpflicht noch vermehrt auf die gesetzt und fährt einen etwas vorsichtigeren Kurs. Und das ist natürlich sinnvoll, wäre sinnvoll gewesen für ganz Österreich. Aber ich glaube, politisch ist der Zug abgefahren. Das heißt, wir müssen da einfach durch und wir müssen akzeptieren, dass diese Omikron-Welle, ohne dass wir am 5. März alles geöffnet hätten, schneller vorbei gewesen wäre. Aber jetzt mit diesen Öffnungen haben wir sie einfach 2 bis 3 Wochen länger. Und ich glaube, dass das auch aus wirtschaftlicher Sicht nicht wirklich sinnvoll war.
Wäre es da nicht vielleicht auch besser gewesen, die Impfpflicht aufrechtzulassen, aber die Frist ein wenig zu verlängern, bei der gestraft wird, sozusagen, damit dieses Gesetz nicht komplett totes Recht wird?
Naja, es ist ja ohnehin, es wird ja laufend evaluiert und spätestens in 3 Monaten wird es wieder einen Bericht geben, möglicherweise aber schon früher. Also das werden wir sehen. Ich persönlich bin eigentlich auch gegen Strafen und es wäre besser, positive Anreize zu setzen. Und ich bin neugierig, wie der neue Gesundheitsminister das jetzt angeht. Das wird keine leichte Aufgabe sein, die Bevölkerung zu überzeugen. Aber ich hoffe, es gelingt ihm.
Der neue Minister hat ja auch gesagt, er bereitet sich schon auf die neue Welle im Herbst, die höchstwahrscheinlich kommen wird, vor. Lassen wir hier nicht dennoch wertvolle Zeit gerade verstreichen? Denn immerhin dauert ja ein kompletter Durchgang an Impfungen 5 Monate. Man hat die erste Impfung, dann die zweite Impfung 1 Monat später und dann eigentlich nach 4 Monaten die sogenannte Boosterimpfung oder die dritte Impfung. Das heißt, wenn ich bis zum Herbst die Leute, die noch immer keine Impfung haben, durchgeimpft haben will, muss ich ja eigentlich im Frühsommer spätestens damit beginnen. Die nächste Evaluierung kommt aber erst im Juni, das heißt, da könnte es ja schon zu spät sein.
Naja, es hieß, dass laufend evaluiert wird und dass die Experten sich bereits heute wieder zusammensetzen dass es tatsächlich laufend gemacht wird. Davon gehe ich auch aus, dass wenn sich die Situation ändert, dann relativ rasch auch die Maßnahmen angepasst werden können. Aber ich glaube, es wäre jetzt wirklich enorm wichtig, Schritte zu setzen, die Menschen zur Impfung zu motivieren. Ich möchte auch erwähnen, dass viele, die schon 2-mal impfen waren, sich die dritte Impfung, die Boosterimpfung nicht geholt haben, obgleich wir alle wissen, dass gerade 3-mal Geimpfte wirklich gut vor einem schweren Krankheitsverlauf, der gelegentlich bei Omikron auch auftreten kann, geschützt sind. Und das finde ich auch eigenartig, dass Menschen, die ohnehin schon 2-mal geimpft sind, jetzt zur dritten Impfung nicht gehen. Also ich verstehe es, alle sind pandemiemüde. Es ist zwar noch kalt draußen, aber es gibt schon die ersten Anzeichen des Frühlings und des Sommers und keiner will Corona mehr. Außerdem haben wir jetzt ein anderes riesiges Problem. Also ich verstehe das alles, aber eines ist sicher, im nächsten Herbst und Winter wird dieses Coronavirus wahrscheinlich als saisonales Virus, hoffentlich ohne notwendige Lockdowns etc., sondern ähnlich wie eine Grippe da sein. Aber wir wissen es halt noch nicht. Und wir sollten uns tatsächlich darauf vorbereiten.
Die Impfkampagne stockte ein wenig trotz des Impfstoffes Novavax, aber die Wende könnte jetzt der neue Impfstoff eben von Valneva bringen. Das ist der erste echte Totimpfstoff gegen Corona. Wissen Sie schon dann, wann die Zulassung innerhalb der EU erfolgen wird?
Also ist jetzt auch die letzte Stufe der Einreichungen erfolgt. Und es gibt ja laufende Verfahren zur Zulassung sowohl bei der EMA, der Europäischen Behörde, als auch in Großbritannien. Und also ich gehe davon aus, dass im April die Zulassung erfolgt sein wird. Es gibt ein Land, das diesen Impfstoff bereits zugelassen hat, das ist Bahrain. Aber ich denke, dass im Laufe, also spätestens im April, die Zulassung erfolgt sein wird. Und dann sollten auch bereits die ersten Dosen zur Verimpfung zur Verfügung stehen.
Die Frage, die sich hier natürlich jeder stellt, ist, wirkt dieser Impfstoff so gut wie die anderen Impfstoffe auch gegen die neuen Varianten?
Also das, was wir bisher wissen, ist, dass sowohl der Impfstoff von Novavax als auch jener von Valneva, wir wissen das aus den Zulassungsstudien, ähnlich gut wirken wie die anderen am Markt befindlichen Impfstoffe. Wir werden auch, also bei Novavax sind jetzt mal 2 Impfungen vorgesehen, bin mir aber sicher, dass eine dritte Impfung im Abstand von 3 bis 4 Monaten nach der Zweitimpfung notwendig sein wird. Und es wird beim Totimpfstoff ganz ähnlich sein, also beim Impfstoff von Valneva. Also letztlich werden wir 3 Impfungen brauchen, aber die Ergebnisse sehen recht gut aus. Und das sind wirklich Alternativen für jene Menschen, die halt dieser mRNA-Technologie nicht vertrauen. Das ist legitim, sind zwar schon, wenn man die Vektorimpfstoffe und die mRNA-Impfstoffe zusammennimmt, über 10 Milliarden Impfdosen weltweit verimpft worden. Das heißt, wir kennen diese Impfstoffe gut. Wir wissen, dass sie gewisse Nebenwirkungen haben. Wir wissen, dass sie Impfreaktionen haben. Wir wissen seltene, schwere Nebenwirkungen. Also eigentlich kennen wir so ziemlich das ganze Spektrum schon. Das kennen wir bei den beiden neuen Impfstoffen natürlich noch nicht, denn die Zulassungsstudien, also auch klinische Phase 3, das werden mit einigen 10.000 Probanden werden die durchgeführt, also bei weitem nicht Milliarden Dosen. Aber die Ergebnisse sind erfolgsversprechend Und ja, es kann eigentlich auch nicht viel schiefgehen bei diesen beiden Impfstoffen. Also ich gehe schon davon aus, dass sie gut sind. Und die Wirksamkeit wurde gezeigt. Und ja, man muss nur hoffen, dass diese Impfstoffe jetzt von den Menschen auch angenommen werden.
Noch immer werden sozusagen ja alte Impfstoffe verimpft, die gegen das ursprüngliche Virus entwickelt worden sind. Aber wäre es jetzt nicht langsam besser, auch einen angepassten Impfstoff zu haben, eben zum Beispiel gegen die Omikron-Variante, die ja mit der Ursprungsvariante vielleicht auch gar nicht mehr so viel zu tun hat? Es gibt sehr viele Mutationen im sogenannten Spike-Protein.
Definitiv. Und es gibt ja bereits diese Anpassungen bei den mRNA-Impfstoffen. Die werden in 1 bis 2 Monaten zur Verfügung stehen. Also rechtzeitig vor einer Auffrischungsimpfung im Herbst werden angepasste Impfstoffe zur Verfügung stehen. Und die sind tatsächlich gut. Denn alle bisherigen Impfungen waren gerichtet gegen die ursprüngliche Virusvariante. Und wenn wir jetzt einen Impfstoff haben, der gegen eine etwas andere Virusvariante gerichtet ist, dann bedeutet das, dass unser Immunsystem, speziell diese so wichtige zelluläre Immunität, die wir schwer messen können, also die Antikörperbildung kann man wesentlich einfacher messen, die aber genauso wichtig ist, und die ist dann deutlich besser aufgestellt. Das heißt, wir sind besser aufgestellt gegenüber auch generell neuen Virusvarianten, die da auf uns zukommen werden.
Werden wir letztendlich dann auch wirklich saisonal jedes Jahr einen angepassten Impfstoff brauchen, so wie das auch bei der Grippeimpfung der Fall ist, vor allem für ältere Personen?
Ich könnte mir das absolut vorstellen, ähnlich wie bei der Grippe. In einem saisonalen Grippeimpfstoff sind ja 2 Influenza-A-Viren, H1N1 und H3N2 drinnen, ein Influenza-B-Virus. Und dann kommt immer das neueste zirkulierende Virus dazu. Und dazu hat die Weltgesundheitsorganisation auf der Südhalbkugel, wo eben diese neuen Grippeviren als erstes auftauchen, bevor sie dann in unserem Herbst und Winter zu uns kommen, ihre Leute sitzen und auch im asiatischen Raum. Und in etwa 80% der Fälle haben sie recht. Und diese Viren werden dann isoliert an die Impfstoffwerke weitergegeben. Und ab etwa Oktober sind dann diese sogenannten Vierfachimpfstoffe, die dann eben die neuesten Viren bereits oder das neueste Virus enthalten, stehen zur Verfügung. Und ab diesem Zeitpunkt kann man sich impfen lassen. Ich gehe auch davon aus, dass es bald einen Kombinationsimpfstoff Grippe und Corona gibt. Wobei
das heißt, man könnte sich für beide impfen lassen, für beide Krankheiten mit einem Impfstoff impfen lassen.
Genau, für beide in einem. Also da gibt's auch schon Tests in diese Richtung. Und ich könnte mir sehr wohl vorstellen, dass in einem solchen Impfstoff auch mehr als nur eine Coronavirus-Variante drinnen ist. Und dann sollten wir eigentlich relativ gut aufgestellt jeweils durch Herbst und Winter kommen. Und wie Sie richtigerweise sagen, wird dann so sein, genauso wie bei der Grippe, dass sich eben Risikopatienten wirklich unbedingt impfen lassen sollten. Aber nach Möglichkeit kann sich dann jeder auch impfen, eine Auffrischungsimpfung holen, einmal pro Jahr. Und das sollte dann zumindest dazu dienen, dass wir vor schweren Verläufen sowohl der Grippe als auch der Coronavirus-Infektion geschützt sind.
Das wären mal positive Nachrichten. Herr Nowotny, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Für heute war es das von mir. Morgen kümmern wir uns wieder um den Krieg in der Ukraine und auch die Auswirkungen auf die österreichische Wirtschaft. Hört also rein. Ton und Schnitt heute von Aaron Ohlsacher. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.